Mein Thema heute, wer hätte das für möglich gehalten? Matthäus 18, Vers 31 und folgende. Da trat Petrus zu ihm und fragte, Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Genügt es siebenmal? Jesus sprach zu ihm, ich sage dir nicht siebenmal, sondern siebenmal siebzigmal. Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war ihm 10.000 Zentner Silber schuldig. Da er sie nicht konnte bezahlen, befahl der Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen, und dann soll er bezahlen. Da fiel ihm der Knecht zu Füßen und flehte ihn an und sprach, hab Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei, und die Schuld erließ er ihm auch. Da ging dieser Knecht hinaus und traf einen seiner Mitknechte, der war ihm 100 Silbergroschen schuldig. Und er packte und würgte ihn und sprach, bezahle, was du mir schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach, hab Geduld mit mir, ich will dir's bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin, warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte das sahen, wurden sie sehr betrübt und kamen und brachten bei ihrem Herrn alles vor, was sich da ereignet hatte. Da forderte ihn sein Herr vor sich und sprach zu ihm, »Du böser Knecht, deine ganze Schuld hab ich dir erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Hättest du da dich nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe?« Und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt, ein jeder seinem Bruder. Wer hätte das für möglich gehalten? Der Petrus, das war ja ein ganz temperamentvoller Jünger. Und da ist das ja nicht einfach, wenn man so einem Temperamentbündel begegnet, und der an ihm ein bisschen schuldig wurde, nicht? Da gefallen das schon mal ein paar Worte, ein temperamentvoller Mensch. Dann geht das mal hin und her. Ja, und wenn man dann so eine kleine Mimose ist, vielleicht ein bisschen empfindlich, sag ich mal, dann haftet das schnell an. Und dann denkt man, Mensch, immer wieder sticht er mit der in dieselbe schmerzliche Wunde bei mir, und er findet auch immer einen Anlass, da rumzuprocheln, wo ich gar nicht will. Und er, na gut, vergib einmal, gut, zweimal, ist auch gut, dreimal, ja, jetzt wird's kritisch. Und dann kommt der Petrus und sagt, Menschenskinder, das ist so wie bei den Kindern, du sagst doch auch, nicht wahr, wenn du nicht aufpasst, dann aber. Ja, und dann meint der Petrus auch, wenn man schon ein paar Mal schon sagt, jetzt lass das sein und mach nicht immer denselben Kokolores, dann reicht das doch mal. Und dann kommt er auf den Trichter und sagt, na ja, sieben ist ja eine göttliche Zahl, sage ich mal, hat er sich vielleicht gedacht, ich weiß es nicht. Reicht es, wenn ich denn siebenmal vergebe, dann ist das doch schon eine ordentliche Portion, die ich dann den Tag lege, gerade von meinem Charakter aus. Nein, sagt Jesus, reicht nicht. Siebenmal, siebzigmal heißt so gut Deutsch, nicht nachzählen. Nee, wenn wir dann anfangen zu zählen und dann machen wir eine Strichliste und sagen, so, 7 mal 70 mal, jetzt bin ich aber schon in der Nähe, und wenn noch einmal, dann ist aber Feierabend, dann sind sie hier. Geht nicht, sollen wir nicht. Und dann kommt dieses Hammergleichnis, das mich persönlich auch in jungen Jahren schon so sehr bewegt hat, dass ich sagen muss, Mensch, das ist doch nicht normal, dass so etwas möglich ist, dass man einen Menschen hier begegnet, dem so viel Schuld erlassen wurde und der dreht ihm den Hals zu dem anderen Mitknecht, der viel weniger Schulden hatte bei ihm. Oh, das hat mich immer bewegt. Und es sprengt unsere Vorstellungskraft, die wir von Gott haben, bei diesem wichtigen Gleichnis. Da wird von einem Mann geredet, hier steht es, also im Hebräischen ist das etwas anders, ich lese Hebräisch, also die hebräische Bibel, und da steht das etwas anders, aber wenn man das hier nimmt und die ganzen Zahlen auch aus der Bibel nimmt, dann heißt das, dieser Mann hatte 10.000 Zentner Silber an Schulden aufgehäuft. 10.000 Zentner Silber. Da stellt sich doch die berechtigte Frage, wie ist sowas möglich, dass man 10.000 Zentner Silber so auf den Kopf hauen kann? Tja, so ist das. Da ist mir nichts mehr eingefallen und ich habe hin und her geblättert, was denn der Hebräer dazu sagt. Und er sagt das Gleiche, er redet hier von Schekeln und anderen Summen, die man dann auch übersetzen kann. Aber das ist 10.000 Zentner Silber an Schulden angehäuft. Das sind umgerechnet circa 12 Milliarden Euro. Hat er denn überhaupt keinen Überblick gehabt? Was hat er denn für eine Rechnung im Kopf? Wie kann ich denn 12 Milliarden Schulden anhäufen? Da komme ich doch gar nicht mehr zum Schlafen. Da kann ich mir doch quasi, nicht, wenn man so will, naja, ich möchte das nicht sagen. Das ist so eine Leine da, die man dann vielleicht aus der Ecke holt, wenn man nicht weiter weiß. 12 Milliarden Euro Schulden heißt, wenn man das richtig übersetzt, er müsste dafür 400.000 Jahre arbeiten. 400.000 Jahre arbeiten. Ja, das ist ja doch der Hammer. Bis die Schuld beglichen wird und man fragt sich, ist das überhaupt möglich, dass eine Einzelperson zu solch einem immensen Schuldenberg kommen kann? Der war kein Immobilienhändler und nichts, das gab es ja früher gar nicht. Aber wie kommt man zu so einem Berg Schulden? Und jetzt kommt es, der Schuldner will Geld. Ja, wer will das nicht? Und Und jetzt er bittet den Schuldner um Aufschub. Tja. Weißt du, wenn dir das Wasser zum Hals steht und der Schuldner steht vor dir und du wirst mit dieser Summe konfrontiert, weil er den Überblick verloren hat, und da bin ich von überzeugt, der Mann hat den Überblick verloren, da fällt nur noch eins, entweder Sense, Leben versaut, weg. Oder ich frage, ob da was möglich wäre. Ja, das ist möglich. Der König ist so großzügig, dass er ihm kurzerhand die gigantische Summe von 12 Milliarden Euro erlässt. Ihr Lieben, was ist das für ein König, der so verschwenderisch mit seinem Geld umgeht, würde man jetzt fragen. Würdest du das machen? Vielleicht würdest du sagen, naja, komm, Jung, lass mal gut sein, ein bisschen musst du ja auch, nicht? Strafe muss sein, gib mir mal 10.000. Da wäre auch schon eine Menge, aber ich will ein bisschen was sehen. Nein, der König sagt, Schluss, alles erlassen. Und jetzt hätte dieser Knecht, wir kommen gleich drauf, was das bedeutet, jetzt hätte dieser Knecht vor Freude ein Fest machen können, es ist keine Schuld mehr da. Der Mann kann ruhig ins Bett gehen, der kann nach Hause gehen, der kann schlafen. Menschenskinder, der kann die ganze Welt umarmen, der lädt seine Freunde ein. Der müsste platzen vor Freude. Malachi 3 gibt es so ein wunderbares Wort. Hüpfen wie die Mastkälber, sagt uns Gottes Wort. Und zwar an dem Tag, wenn wir Jesus sehen werden, werden wir hüpfen wie die Mastkälber. Und ihr Lieben, habt ihr schon mal einen Mastkalb springen gesehen? Wenn ein Mastkalb über die Monate im Stall steht, weil draußen die Wiese nicht wächst,
und es wird im Frühjahr freigelassen zur grünen Wiese. Dann siehst du das Mastkalb mit Schwanz auf dem Rücken in die Wiese galoppieren. Das freut sich so an der Freiheit und an dem raus aus dem Stall und ab in die grüne Wiese. Freuen wir ein Mastkalb, Schwanz auf dem Rücken und los, wenn ich das mal so sagen darf. Und jetzt gerade von dieser Schuld, das war ja bei ihm ja nicht, und gerade bei seiner großen Schuld befreit, da geht er doch den Weg und, wie das doch so will immer, trifft er seinen Mitknecht, steht da. Und dieser schuldete ihm nur 100 Denare. Guck nochmal nach. Ja. 100 Denare, das sind umgerechnet, wenn man so will, 9.600 Euro nach dem heutigen Zeitwert. Denn ich gehe von einem Tausendstel Prozent von dem aus, was eben hier 12 Milliarden Euro bedeutet. Das ist ein 125stel, eben ein Tausendstel Prozent von dem, was ihm selbst erlassen wurde. 100 Denare, 9.600 Euro. Wie ist das möglich? Und jeder, der diese Geschichte liest und kennt, ist so entsetzt, und die Mitknechte, die das sahen, sind so entsetzt und so wütend, und so traurig und zutiefst betroffen, wie kann sich einer nur so verhalten? Und das Schlimmste kommt ja noch. Der König stellt den Knecht zur Rede, nimmt seine soeben gewählte Vergebung wieder zurück. Der König nimmt seine ebenso gegebene Vergebung vollkommen zurück und nicht nur das. Der Hammer ist, so war, wie der unbarmherzige Knecht seinen Mitknecht ins Gefängnis warf. Der hat den ja noch ins Gefängnis geworfen. Der Mitknecht hat ja auch gesagt, Mensch, geh's nicht, ist was zu machen. Nein, geht nicht, gibt's gar nicht. Hat ihn noch gewürgt und was weiß ich am Kragen gepackt. Und der unbarmherzige Knecht schmeißt den Mitknecht ins Gefängnis, tut es jetzt so, wie auch er wäre schuldig gewesen. Und er setzt noch einen drauf und lässt ihn da drin schmoren. Und wie dieser unbarmherzige Knecht, dieser Schalksknecht wird er auch genannt, so gehandelt hat, tut der König und setzt noch einen drauf und gibt ihn sogar noch den Folterknechten, dem er gerade 12 Milliarden erlassen hat, geht ins Gefängnis. Ja, meine Lieben, hier geht es um die Aspekte der Ewigkeit, die jedoch durchweg mit alltäglichen Situationen erklärt werden kann. Es geht hier um den Ort der Errettung und um den Ort der Verlorenheit. Zur Debatte steht vordergründig der Himmel oder alternativ der Ort der Verlorenheit. Es gibt kein Zwischending. Und in den Evangelium ist immer wieder vom Reich Gottes die Rede. Bei Matthäus heißt es meistens, das Himmelreich ist gleich. Der einleitende Satz ist immer gleich. Das Himmelreich ist gleich einem Sauerteig, den eine Frau nahm, einem Senfkorn, das ein Mensch nahm auf seinen Acker, säte, einem Schatz im verborgenen Acker, einem Netz, das ins Meer geworfen wird. In Matthäus 13, Vers 10, hatten wir gerade gehört, sagt uns der Herr Grundlegendes zu den Gleichnissen. Die Jünger fragen ihn, warum redest du in Gleichnissen? Jesus antwortete und sprach, euch ist gegeben, dass ihr die Geheimnisse des Himmelreiches versteht. Punkt. Und die Gleichnisse reden immer vom Himmelreich. Was ist das Wesen des Himmelreiches? Wie komme ich in den Himmel? Wer kommt in den Himmel, wer nicht? Und es ist klar, dass Jesus der einzige Weg zum Himmel ist, denn er sagt, dass ohne ihn niemand zum Vater kommen kann. Aber Jesus sagt auch, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Ihr lieben Brüder und Schwestern, liebe Freunde, wenn wir gläubig an den Herrn Jesus Christus geworden sind und jeder eine Bekehrung zu Jesus erlebt hat und den Weg nun im Glauben geht, dann dürfen wir nicht immer selbstsicher sein und sagen, ach, ich werde da schon reinkommen, das werde ich irgendwie schaffen, vielleicht. Das ist nämlich normal, dass man denkt, Herr Jesus, bin ich denn wirklich gut genug, überhaupt in dein Reich zu kommen? Wer so denkt, ihr Lieben, und wer angefochten ist und sagt, Mensch, ich komme sowieso nicht da rein. Was habe ich alles für Schuld aufgehäuft? Was habe ich alles gemacht und was tue ich heute noch? Und ich bin doch ein Versager, nicht? Und wer so denkt, ihr Lieben, der schafft seine Seligkeit mit Furcht und Zittern. Denn Jesus sagt, ringet danach, dass ihr durch die enge Pforte eingeht. Ja, das Gleiche ist vom Schatz im Acker. Das Reich Gottes ist eben verborgen. Ich reiße das nur mal kurz auf. Es liegt nicht irgendwo auf der Straße. Wenn der Schatz im Acker auf der Straße liegen würde, ist ja alles gut. Aber er liegt nicht da. Man muss darauf gestoßen werden. Und dann habe ich zuzugreifen. Es ist verborgen. Und da sagt Jesus heute, so ihr seine Stimme hört, verstocket eure Herzen nicht. Das ist eigentlich der Aspekt davon. Oder das Gleichnis vom Kaufmann und der Perle. Das Reich Gottes ist das Kostbare, was es gibt, symbolisiert durch die kostbare Perle. Man muss sie nur suchen. Und das Himmelreich finden die Suchenden. Fertig. Wenn ich nicht suche, kann ich auch nichts finden. Und das Gleichnis vom verlorenen Sohn, das Reich Gottes ist Vaterhaus, der Himmel ist, wo Gott der Vater ist, der verlorene Sohn muss sich aufmachen, er muss sich für den Heimweg entscheiden. Das heißt, ins Himmelreich gelangen nur die Heimkehrer, also nicht nur die Russlanddeutschen, sondern wirklich die Heimkehrer. Und da sind wir alle, die sich bewusst auf den Weg Gottes begegnen, wer nicht kommt, bleibt verloren. Das Gleichnis von den anvertrauten Funden ist ebenso. Das Wesen des Reiches Gottes ist Herrschaft. Dort sind wir zum Königstum berufen. Den Himmel erreicht nur, wer mit den anvertrauten Funden umgeht. Und wer sagt, ich vergrabe meinen Fund, ja, der geht eben leer aus, fertig aus. Wenn ich sage, was bin ich schon, ich habe doch keine Gaben, ja, alles dümpelt da vor sich hin. So ein kleiner Dümpelfried, dass wir sagen, naja, ich kann auch nichts dazu. Viel habe ich auch nicht gelernt. Und wo sind denn meine Gaben? Wisst ihr was? Jeder gläubige Mensch hat eine Gabe. Und wenn ich beten kann, das ist auch eine Gabe. Ja, und wenn ich so nichts weiter machen kann, weil ich dazu gar nicht in der Lage bin, dann bete ich halt. Ja, und durch das Gebet bewege ich Gottes Arm. Ob wir es glauben oder nicht, so ist das. So, vor welchem König muss er sich verantworten? Wer ist der König? Es ist Jesus Christus, Vers 23. Und vor diesem König werden wir uns einmal alle verantworten müssen, Apostelgeschichte 17,31. Denn Gott hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will mit Gerechtigkeit und Gericht. Der Knecht. Wer ist hier der Knecht? Der König ist klar, Jesus. Wer ist der Knecht? Nach dem Neuen Testament ist der Knecht ein Diener. Entweder dienen wir der Sünde, wie es in Johannes 8, Vers 34 steht, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Oder wir dienen Gott und dem Herrn Jesus. Paulus sagt, Römer 1, Vers 1, ein Knecht Jesu Christi, Offenbarung 22, Vers 3, lesen wir ebenfalls, und seine Knechte werden ihm dienen. Der Knecht im Gleichnis ist kein gottloser Mann. Dieser Schalksknecht ist mit Sicherheit kein gottloser Mann. Er kann ein Namenschrist sein, vielleicht sogar ein wiedergeborener Christ. So schlimm ist das hier. Und jetzt kommt der dritte Begriff, die Schuld. Mit der Schuld in diesem Gleichnis ist die Schuld, die Sünde gemeint, die ein Mensch vor Gott hat, aber auch wie andere Menschen an uns schuldig werden. Schuld. Und ich sagte, diese Schuldenhöhe im Gleichnis, hier werden zwei Schuldenbeträge genannt, sind so unterschiedlich, dass wir sie doch nochmal betrachten müssen. Die Schuldenhöhe aus unserer heutigen Sicht. Ich sagte, Wenn wir das alles umrechnen, wären das 36.500 Kilogramm, wenn wir das alles umrechnen. Und gehen wir mal von einem Marktwert heute aus, liegen wir bei 12, 13 Milliarden Euro. Ein Denar, eine Münzeinheit. Und diese Münzeinheit könnten wir mit einem heutigen Stundenlohn von 12 Euro ansetzen. Er gibt einen Tageslohn von 8 mal 12 Stunden, sind 96 Euro. So würden entsprechend 100 Denare gleich 100 Tagelöhne oder 100 mal 96 9.600 Euro sein. Die Schuld des Knechtes bei dem König betrug 12,4 Milliarden und bei dem anderen eben nur 9.600 Euro. Für den einen bedeutet das 400.000 Jahreslöhne, für den anderen eben 100 Tageslöhne. Ja, das nur mal so eben am Rande. Wie kommt es, dass Jesus die Schuld des Knechtes vor Gott so außergewöhnlich hoch ansetzt? Das ist ja eine Frage. Er hätte ja sagen können, ja, hier, ich habe, sagen wir mal hier, 2 Talente, das reicht. Und der andere hat eben nur 500 Gramm, müsste reichen, die Relation. Aber so eine Summe, das ist ja eine Relation. Da muss sich der Herr Jesus doch was bei gedacht haben, wenn er so eine Summe hier reinstellt in dieses Gleichnis, so außergewöhnlich hoch. Die Antwort finden wir in der Bergpredigt, da sagt Jesus, Matthäus 5, Vers 22, wer mit seinem Bruder zürnt und sagt, du Narr, der ist bereits des höllischen Feuers schuldig, passt da aus. Und wisst ihr, das ist es. Wenn ein gläubiger Mensch, ein Gotteskind, jetzt zu jemand sagt, weißt du was, du dämlicher Hund, du, oder sowas ähnliches, ich kann dich schon nicht mehr sehen, ich könnte dich in der Luft zerreißen, ist das eine Schuld, die summiert sich nicht in 100 Denare, die geht gleich in die Talente rein. Für ein Gotteskind, für uns. Welche Grießknöpfe können wir denn manchmal gar nicht verknusen, die wir da um uns herum sehen, ob da Nachbar ist oder Freunde sind oder was, wenn ich den Pilz oder wenn ich das schon wieder sehe oder auf der Straße laufen sie rum, ja, wie die letzten Holländer in der Wurstfabrik. Also diese Leute, versteht ihr, dann, wenn man so denkt, dann sind wir schon schuldig geworden im Herzen und damit basta. Und wer von uns wollte sich denn da freikaufen? Ich nicht, ich kann das, ich muss sagen, ich bin schuldig geworden, auch an Mitmenschen, vielleicht auch an Brüdern, jawohl, dass ich sagen kann, jetzt reicht es mir, ich kann das schon nicht mehr sehen, das höre ich mir nicht mehr länger an, immer derselben kniest ihr, lasst mich doch in Ruhe. Wenn ich so leben wollte und meinem Bruder zürne, weil er wieder mal einen Fehler gemacht hat oder weil es nicht so funktioniert hat, wie ich mir das dachte und komm hierher und wieder ist so selbe Sachen, die mich da aufregen, ihr Lieben, da kann es schnell sein. Dass wir in unseren Herzen sagen, hier ist aber Feierabend und jetzt gehe ich meinen Weg und mache doch nicht immer denselben Theater, dasselbe Theater hier nicht und meint ein anderes zu erziehen. Das geht nicht, wir häufen Schuld auf und diese Schuld kann groß werden und wenn man zu einem sagt, du Narr, ist man des höllischen Feuers schuldig, wer will denn da rauskommen? Ja. Und das ist für uns schwer nachvollziehbar, aber Jesus führt uns damit vor Augen, in unserem Leben steigt die Schuldenlast vor Gott so unermesslich hoch, dass niemand in der Lage ist, sie zu begleichen. Auch die 100 Denar kannst du nicht begleichen. Da brauche ich jemand, der mich da rausreißt aus dieser Tiefe. Da hat doch schon mal einer gesagt, Gott ist doch die Liebe und er ist doch allmächtig. Und er kann doch die Tore zum Himmel ganz weit aufmachen, dass jedermann in den Himmel rein kann. Was soll denn der ganze Aufwand mit dem Kreuz Jesu und all dem Blutvergießen? Was soll das alles? Gott kann doch, natürlich könnte Gott. Wir leben ja auf einer Erde mit sehr viel Not und Elend. Das wissen wir, es gibt 2 Weltkriege. Es gab 2 Weltkriege mit Millionen und Abermillionen von Toten. Ja, die Menschheitsgeschichte lässt sich als eine Geschichte eben von Kriegen und Leid und Toten und Elend beschreiben. Das Wort Welt passt genau dazu, hat 4 Buchstaben. Welt. W, Elend, Leid und Tod, das ist Welt. W, Elend, Leid und Tod, das ist der Begriff Welt. Ein Wortspiel natürlich. Was ist die Ursache für alles? Am Anfang der Weltgeschichte gab es den Sündenfall und in der Welt, in der wir heute leben, beobachten wir die Folgen. Von nur einer einzigen Sünde ging alles aus. Die Sünde hat eine eskalierende Wirkung gehabt. Die einst sehr gute Schöpfung wurde kaputt gefahren. Was würde passieren, wenn Gott uns, so wie wir sind, mit all unserer Sünde in den Himmel lässt? Was würde dann passieren? Dann wäre der Himmel dahin und Leid und Tod haben auch dort Einzug. Genau das ist es. Ja, meine Lieben, im Himmel werden nur Sünder sein. Das ist perfekt. Wir sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollen. Du und ich auch. Ja, im Himmel sind alle Sünder. Da sind keine Perfektionisten. Da sind keine hochstellenethischen Leute. Da sind Sünder, die Vergebung durch das Blut Jesu Christi empfangen haben. Und nun Gottes Kinder sind und da kann ich springen wie ein Mastkalb. Um das bei dem Bild zu bleiben. Und wer nicht in den Himmel will, gibt es die andere Alternative, der geht eben verloren. Und Jesus sagt, oder Jesaja sagt, wenn eure Sünde blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden, wenn sie ist wie Scharlach, soll sie wie Wolle werden. Ihr Lieben, da bete ich einfach, Herr Jesus, ich weiß, ich bin heute wieder schuldig geworden, hab schon wieder so dumme Sachen gedacht, hab schon wieder dumm Zeug geredet und da ist mir wieder ein Wort entfleucht. Und dann habe ich mich wieder kaputt geärgert innerlich, dann war ich schon wieder ein HB-Männchen da wieder unter der Decke. Und du weißt, das ist alles so mein Naturell, ja, aber ich darf das nicht entschuldigen. Herr Jesus, vergib mir doch bitte meine Schuld und dann ist auch gut. Dann nehmen wir das Blut Jesu in Anspruch. Aber wenn ich jetzt sage, ich bin ja auch nichts dazu, sind die Gene von meinen Eltern und Voreltern ja ein Lauf. Ja, ist so. In Israel regierte einst der König Manasse. Er war ein Sohn Hiskias. Manasse kam als der größte Sünder in Israel vor. Wir lesen das in 2. Könige 2. Hat Götzenaltäre aufgerichtet, seinen Sohn durchs Feuer gehen lassen, sie an Geisterbeschwörer gehalten. Er vergoss unschuldig Blut, bis Jerusalem voll davon wurde. Manasse wurde nach Babel geführt, dort tut er Buße, bittet um Vergebung, die Schuld wird vergeben. So. Ja, da sagt man sich, was hat der Mann da gemacht? Und jetzt mal aus der Neuzeit. Es geht hier um den Hans Frank, einer meiner Namensvetter. 1900 bis 1946 hat er gelebt, 46 Jahre wurde er alt. Im Oktober 1939, also kurz nach der Niederwerfung Polens, zu Beginn des Zweiten Weltkriegs, war er der oberste Leiter von dem besetzten Polen, das nicht dem Deutschen Reich eben anverleibt wurde. Diesen Teil hatte er verwaltet als Generalgouverneur. Und Frank stand für den Dünkel des deutschen Herrenmenschen, vertrat einen gnadenlosen Antisemitismus, er lebte so verschwenderisch auf der gotischen Burg in Südpolen, dass sogar Göring ihn als verächtlich genannten König Stanislaus titulierte. Und er zeichnete verantwortlich für die Ermordung der polnischen Führungsschicht, für die totale Ausplünderung des Landes, für die Deportation von rund 1 Million polnischer Zwangsarbeiter in die deutsche Rüstungsfabrik und für ein Programm, das den Mord an 3 Millionen Juden zur Folge hatte. Hans Frank. Und bezüglich seiner Taten führte er noch akribisch Buch. Seine sogenannten Diensttagebücher umfassten 11.367 Seiten und bei dem Nürnberger Prozess übergab er den Richtern freiwillig diese Bücher. Er wurde zum Tode verurteilt am Oktober 46 hingerichtet. Dieser grausame Mann erlebte im Nürnberger Gefängnis eine Bekehrung zu Jesus Christus. Und im Nürnberger Prozess bezeichnete er ein gottgewolltes Weltgericht, das bestimmt ist, die schreckliche Leidenszeit eines Adolf Hitlers zu untersuchen und zu beenden. Und er bezeugte, wir haben dem wahren Kreuz den Rücken gekehrt und dem zerbrochenen Kreuz, dem Hakenkreuz, gehuldigt. Und er akzeptierte sein Todesurteil mit den Worten, ich verdiene und erwarte es. Aber kurz vor seiner Hinrichtung bedankte er sich für die geistliche Fürsorge während der Gefangenschaft und hat den Vater im Himmel gnädig empfangen. Ihr Lieben, wenn wir das lesen, und was ich gerade hier gelesen habe, können Sie nachlesen, das ist authentisch, es gibt diese Tagebücher, es gibt das, was ich Ihnen gerade vorgelesen habe, schwarz auf weiß, das können Sie nachlesen. Da würde jeder Normale sagen, ja, das kann doch niemals vergeben werden, 3 Millionen Juden in den Tod geschickt. Und nicht nur das, wer kann denn so eine Schuld vergeben? Ja, wir nicht. Wir nicht. Der ist gesprungen wie Mastkalb, das könnt ihr mir glauben. Die Schuld war ihm vergeben. Und ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, der Herr ist darüber Richter und König. Das heißt, wie groß unsere Schuld auch sein kann, sie kann auch so klein sein. Sie wird vergeben, wenn ich sage, Jesus, ich beuge mich vor dir, vergib. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wie tief habe ich mal einen Satz gehört im Bleckendorf, wo ich jetzt war im Gottesdienst, zum Urlaub da in Grümitz. Wie tief muss der Herr Jesus Christus in die Tasche greifen, um das Lösegeld zu bezahlen? Wie tief? Darf ich wiederkommen mit derselben Schuld? Hast du nicht verloren endlich die Geduld? Ist denn deine Gnade also täglich neu, dass du willst vergeben, auch so oft es sei? Ich komme zum Schluss. Es ist doch nicht von ungefähr, dass der Mitknecht mit denselben Worten fleht, wie es der Schalksknecht vor dem König tat. Es ist doch kein Zufall. Auch er fällt nieder und bittet um Geduld und Gnade. Leider ist da nichts draus geworden. Denn der Schalksknecht weiß nichts darauf zu antworten. Er wird nun seinerseits in Schuldhaft genommen und den Folterern sogar übergeben. Angesichts der immensen finanziellen Schuld wird nun klar, dass er niemals aus dieser schrecklichen Situation herauskommen kann. Hat es verspielt. Keine Frucht. Er kannte den König, er hat alles Geschenk gekriegt, seine Schuld erlassen, es gab keine Frucht. Ich komme zum Schluss, was will uns der Herr mit diesem Gleichnis sagen? In das Himmelreich gelangen wir nur ohne Sünde. Die muss vorher vergeben sein. Und es gibt nur eine Stelle, wo wir die Sünde loswerden können, und das ist unter dem Kreuz Jesu. Dort wurde die Sünde gerichtet. Und darum können wir zu Jesus kommen und ihn um Vergebung bitten, so wie es in Johannes, 1. Johannes 1 beschrieben wird, Kapitel 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und heilet uns von aller Ungerechtigkeit. Wir haben bereits festgestellt, dass die göttliche Vergebungskraft grenzenlos ist. Ihr Lieben, und damit komme ich zu dem, was anfangs gesagt wurde hier, der Petrus. Wie oft soll ich denn vergeben? Ja, reicht 7-mal. Bei Gott gibt es keine Obergrenze für die Sünde. Sie ist nicht festgelegt Und es gibt auch keine Marke über die hinaus, die Vergebung nicht mehr greift. Das müssen wir wissen. Gibt keine Obergrenze für Sünde und Vergebung. Keine. Nicht, dass man sagt, das hat der Hans Frank im Himmel zu suchen. Vorsicht. Oder andere, die sich bekehrt haben. Mörder. Der Schächer am Kreuz. Mörder. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Heute. Heute. Paradies ist nicht Himmel. Ist die Vorstation zur Herrlichkeit. Das müssen wir wissen. Heute wirst du mit mir im Paradies sein, heißt Vorstufe der Herrlichkeit. Für ein Gotteskind. Die anderen sitzen woanders. Der gläubige Mensch geht ins Paradies, wenn er hier die Augen schließt und Jesus Christus noch nicht wiedergekommen ist. Das müssen wir wissen. Und wir nach der Auferstehung kommen wir in den Himmel. Wenn wir gerichtet sind als Gotteskinder vor dem Richterstuhl Christi, das wissen wir, wird zu lang, wenn wir da noch was sagen. Es gibt also keine Obergrenze. Und doch gibt es eine Grenze. Es ist jene Grenze, die wir uns nämlich selbst zuzuschreiben haben. Es gibt eine Grenze, die wir uns selbst zuzuschreiben haben. Wenn wir selbst nicht bereit sind, dem anderen zu vergeben, verlieren wir dadurch unseren Freispruch. Wenn wir nicht bereit sind, dem anderen zu vergeben, verlieren wir dadurch unseren Freispruch. Vergebung kann aufgehoben werden. Das ist die Lehre aus dem Gleichnis und das lehrt uns Jesus in der Bergpredigt. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlung auch nicht vergeben. Die Logik ist einfach und damit schließe ich. Wenn wir dem anderen nicht vergeben, bleiben wir auf unserer eigenen Schuld sitzen. Mit unvergebener Schuld aber ist uns das Himmelreich verschlossen. Es bleibt nur die Alternative der Verlorenheit. Vers 34, und sein Herr überantwortete ihn den Peinigern. Das ist ein Hinweis auf die Verlorenheit. Und in Matthäus 7, Vers 21 sagt Jesus, dass nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Das Gleichnis endet in Vers 35, wo es heißt, so wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr einander nicht von Herzen vergebet, einem jeden Bruder. Vergebung, das ist unser Leben. Wir sind jedoch keine fertigen, perfekten Christen. Wir brauchen jeden Tag die Vergebung durch das Blut Jesu und wir brauchen uns untereinander in der Vergebung und auch mal sehen mit anderen Augen, auch wenn wir manchmal temperamentvoll sagen, ja, hab schon so oft. Lass, wir vergeben gerne, um Jesu Willen. Und wenn wir das können, ist eine ganz andere Befreiung. Gehen wir fröhlich nach Hause. Das wünsche ich uns, ihr Lieben. Und ich hoffe, dass wir alle, die wir hier heute Morgen sitzen, wissen, wo unsere Reise hingeht. Hast du Jesus und sein Licht? Alles andere hilft dir nicht. Amen.